Hallo und herzlich willkommen zum PTA heute Podcast. Ich hoffe, ihr habt noch nicht vergessen, wer ich bin. Ich moderiere hier normalerweise. Allerdings war ich die letzten 2 Wochen einfach mal richtig doll erkältet. Ja, so ein nerviger Infekt, der dir erst die Stimme zerlegt und der dann 3 Tage da ist, dann so tut, als ob er besser wird und dich dann wieder für eine Woche komplett umhaut. Aber ich will nicht jammern. Das hier ist ja nicht Benedikts Gesundheitspodcast, sondern der Podcast, der euch auf den neuesten Stand bringen soll. Und unsere Themen heute, die erfüllen diesen Zweck. Wir sprechen natürlich über den geplanten Protesttag am 23. März und darüber, dass Palforzia vom Markt genommen wird. Außerdem widmen wir uns einer AMK-Meldung zum Enstellar-Schaum und schauen mal, was die aktuelle Leitlinie bei Brandwunden empfiehlt. Ich bin wieder da und immer noch Benedikt Richter und jetzt geht's los. Postkarten und Plakate oder rote T-Shirts, so kannten wir bisher die Protestaktion der Abda. Nur äußerst selten griff sie zu Apothekenschließungen und Kundgebungen an öffentlichen Orten. Das wurde viel und häufig kritisiert. Am 23. März ist es jetzt wieder soweit, die Abda ruft die Apotheken zum Protesttag auf. Es soll zentrale Kundgebungen geben, auch Apothekenschließungen sind geplant. Die Versorgung am bundesweiten Protesttag bleibt durch die Notdienstapotheken zu jeder Zeit gewährleistet, heißt es in einer Pressemitteilung der Abda. Falls ihr jetzt zu einer dieser Kundgebungen gehen wollt, dann wäre es natürlich ganz gut zu wissen, wofür man da eigentlich kämpft. Abda-Präsident Thomas Preis fasst es wie folgt zusammen. Wir wehren uns dagegen, dass die Apotheken kaputt gespart werden. Unsere Kosten sind in den letzten 13 Jahren um 65% gestiegen, die Vergütung hingegen stagniert. Die Politik müsse jetzt zu ihrer Zusage stehen, die Vergütung von 8,35 Euro auf 9,50 Euro pro Packung zu erhöhen. Ohne Wenn und Aber, sonst wird die brandgefährliche Schließungswelle der Apotheken ungebremst weitergehen, erklärt Preis weiter. Neben den Protestmaßnahmen hat die Mitgliederversammlung der Abda auch eine Resolution verabschiedet, in der die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen aufgefordert werden, die Apotheken unverzüglich wirtschaftlich zu stärken. In der Resolution werden auch die geplanten Reformen kritisiert und noch einmal betont, eine Apotheke ohne ständig anwesende Apothekerin oder Apotheker ist ein gefährlicher Irrweg. Verlierer wären Patientinnen und Patienten und die Arzneimitteltherapie-Sicherheit. Zu den bundesweiten Protesten wurde auch eine Online-Petition gestartet. Mit dieser können sich auch die PatientInnen für den Erhalt und die Stärkung der Apotheken aussprechen. Auch unser nächstes Thema ist emotional. Palforzia wird vom Markt genommen in Deutschland. Es handelt sich dabei um ein Arzneimittel zur oralen Desensibilisierung bei Erdnussallergie, zugelassen für Kinder ab 4 Jahren. Palforzia enthält entfettetes Pulver mit Erdnussprotein und wird in spezialisierten Gesundheitszentren eingesetzt. Ziel der Therapie mit Palforzia ist die Erhöhung der Schwellendosis, die eine allergische Reaktion auslöst. Die Einstellung von Palforzia erfolge nicht aufgrund von Qualitäts- oder Sicherheitsmängeln und habe auch nichts mit der Wirksamkeit der Behandlung zu tun, berichtet jetzt der DAAB, also der Deutsche Allergie- und Asthma-Bund. Vielmehr sollen strategische und wirtschaftliche Gründe zu dem ausgeführt haben. Dazu zählten wohl auch zu wenig PatientInnen und hohe logistische Herausforderungen. Der Hersteller Stellar Genes Gria hat in Zusammenarbeit mit der Europäischen Arzneimittelbehörde und dem Paul-Ehrlich-Institut einen Stufenplan erarbeitet, um Palforzia schrittweise aus dem Markt zu führen. Nach Angaben des DAAB wird die Packung zur initialen Aufdosierung noch bis zum 31. März 2026 verfügbar sein. Danach sollen keine neuen PatientInnen mehr mit Palforzia eingestellt werden. Die Präparate zur Aufdosierung der Stufen 1 bis 11 sollen wohl bis Dezember 26 und die Erhaltungsdosis mit 300 Milligramm bis März 27 erhältlich sein. Der DAAB erklärt, dass PatientInnen, die bereits Palforzia erhalten, die Therapie auch fortführen und abschließen können. Man sollte jedoch dringend mit einem behandelnden Zentrum Kontakt aufnehmen, wenn der Start der Therapie angedacht ist oder man auf den Start wartet, wenn man konkrete Pläne hat, eine Desensibilisierung zu beginnen, um einen Termin für die Initialdosis noch bis Ende März zu bekommen, wenn der Patient auf einer Warteliste für die Behandlung steht und wenn der Starttermin bereits bekannt ist, um abzusichern, dass der Hersteller eine ausreichende Menge zur Verfügung stellt. Der DAAB findet die Einstellung von Palforzia übrigens nicht so toll und bezeichnet sie als einen Rückschritt in der Versorgung von PatientInnen mit Erdnussallergie. In Ländern wie in Deutschland, in denen es keine anderen Optionen für die Durchführung einer OIT, also einer oralen Immuntherapie bei Lebensmittelallergien gibt, bedeutet dies eine Versorgungslücke, sagen sie. Er versichert, es werde aktuell an weiteren Therapiemöglichkeiten geforscht. Auch die orale Immuntherapie mit natürlichen Lebensmitteln, die in einigen Ländern bereits angewendet wird, rückt hier für bestimmte Patienten mehr in den Fokus. Witziger Fakt übrigens, ich kenne eine Person, die vor einigen Jahren mit Palforzia behandelt wurde und ihre Dosis sind mittlerweile 2 M&Ms pro Tag. Definitiv das ausgefallenste Arzneimittel für mich bisher, ärztlich verordnete Süßigkeiten. Bleiben wir noch kurz bei Meldungen zu Arzneimitteln. Bei der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker gingen im Jahr 2025 insgesamt 13 Meldungen zu Enstilar 50 Mikrogramm pro Gramm plus 0,5 Milligramm pro Gramm Schaum zur Anwendung auf der Haut ein. Die Anwender berichteten über ein auffälliges Sprühverhalten. Beim Betätigen des Sprühkopfes soll demnach erst vermehrt Treibgas und danach eine feste, kompakte Masse anstatt eines voluminösen, gleichmäßigen Schaumes ausgetreten sein. Teilweise empfanden die PatientInnen den Schaum auf der Haut als sehr kalt. Auch sorgte die flockige Konsistenz für Irritationen. Anwender beschrieben das austretende Produkt als Schaumfilm oder Salbenschaum. Da wurde ich natürlich gleich hellhörig, denn da wir einen Dermatologen über der Apotheke haben, kommt Enstilar bei uns recht häufig vor. Enstilar-Schaum enthält die beiden Wirkstoffe Calcipotriol und Betamethason-Dipropionat und wird bei Erwachsenen zur lokalen Therapie der Psoriasis vulgaris eingesetzt, also der Schuppenflechte. Calcipotriol ist eine synthetische Vitamin-D3-Verbindung, die bei Psoriasis das Wachstum der Hautzellen normalisiert. Betamethason-Dipropionat gehört zu den stark wirksamen externen Steroiden und besitzt eine antientzündliche Wirkung. In Kombination können die Wirkstoffe eine stärkere wachstumshemmende und entzündungshemmende Wirkung entfalten als jede Substanz allein. Und vielleicht müssen wir nochmal kurz besprechen, was Psoriasis eigentlich ist. Oft wird sie ja fälschlicherweise für eine Hautkrankheit gehalten. Aber damit tut man ihr Unrecht. Sie ist nämlich eine chronische und schubweise verlaufende Autoimmunerkrankung. Aufgrund eines überaktiven Immunsystems werden die Hautzellen zu einer stark beschleunigten Zellteilung angeregt. Gesunde Hautzellen erneuern sich rund alle 28 Tage. Bei Psoriasis geschieht das aber schon nach 5 bis 8 Tagen. Das heißt, die Hautzellen, die sind noch unreif, wandern an die Hautoberfläche, trocknen aus und bilden diese typischen silbrigen Plaques. Psoriasis vulgaris kann an allen Stellen des Körpers auftreten. Meist zeigen sich die Hauterscheinungen aber an den Ellbogen und Knien, den Streckseiten des Oberkörpers sowie an der Kopfhaut. Schuppenflechte ist bisher nicht heilbar durch Cremes, Lichttherapie und Tabletten, aber gut zu behandeln. Und das war wie gesagt noch nicht alles. Die Psoriasis kann auch die Gelenke und die Nägel betreffen. Im Rahmen der Gelenke kann dann eine Psoriasis-Arthritis entstehen. Im Bereich der Nägel können Schäden auftreten, die stark an Nagelpilze erinnern. Mit dem Enstilar-Schaum gibt es zumindest ein Medikament, das bei der Hautsymptomatik helfen kann. Der Schaum wird normalerweise einmal täglich aufgetragen. Die übliche Behandlungsdauer beträgt 4 Wochen. Vor der Anwendung auf der Haut muss die Dose für einige Sekunden geschüttelt. Anschließend kann der austretende Schaum direkt auf die Haut gesprüht und eingerieben werden. Auf großen Flächen geschädigter Haut oder auf Schleimhäuten sollte der Schaum nicht angewendet werden. Kommen wir mal zurück zu unserer AMK-Meldung, denn jetzt wird's spannend. Es scheint nämlich am Begriff des Schaums zu hängen und gar kein Qualitätsmangel zu sein. Laut dem Arzneibuch sind Schäume nämlich als Arzneiform definiert. Bei einem Schaum liegt ein großes Volumen an Gas in einer flüssigen Phase vor. Die Grenzflächenspannung der wässrigen Phase wird durch einen Emulgator herabgesetzt, wodurch die Schaumbildung ermöglicht wird. Bei industriell hergestellten Schäumen liegt eine Flüssigkeit oder halbfeste Zubereitung zusammen mit einem Treibgas wie Butan oder Propan in einem Druckbehältnis vor. Vor dem Auftragen tritt die Zubereitung durch ein Ventil aus und wird durch das Verdampfen des Treibgases zu Schaum. In der Regel stehen Schäume als Fertigarzneimittel zur Verfügung, mittlerweile ist aber eine Herstellung in der Rezeptur ebenfalls möglich. Die eben erwähnten Punkte treffen auf den Enstilar-Schaum zu. Nach dem Schütteln tritt aus der Dose ein weißer bis cremefarbener Schaum aus, der nach dem Aufsprühen langsam zusammenfällt. Möglicherweise sind die PatientInnen von Kosmetikprodukten einen voluminöseren Schaum gewöhnt und wundern sich dann über die Konsistenz des Enstilar-Schaums. Im Auftrag der AMK untersucht das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker ein beanstandetes Muster. Das ZL konnte dabei einen festen Schaum erhalten, der genau der Beschreibung der Gebrauchsinformation entsprach. Die Konsistenz des Schaumes lässt sich durch die enthaltenen Stoffe wie dickflüssiges Paraffin und weißes Vaselin gut erklären. Trotzdem ist es verständlich, dass das Erscheinungsbild des Schaumes PatientInnen verunsichert und damit die Compliance leiden kann. Der beschriebene Kühleffekt im Übrigen entsteht durch das rasche Verdunsten des Treibmittels Butan nach dem Aufsprühen. Die AMK empfiehlt der Herstellerfirma daher, in der Gebrauchsinformation deutlicher auf das spezielle Erscheinungsbild des Schaumes einzugehen. Dabei sollte insbesondere der Eindruck eines Schaumfilms oder einer sprühsalbenähnlichen Konsistenz genauer erklärt werden. Also, bei der Abgabe des Enstellarschaumes sollten wir die PatientInnen auf das spezielle Erscheinungsbild des Schaumes und das geringe Aufschäumverhalten aufmerksam machen. Um die korrekte Anwendung zu unterstützen, ist auch ein Hinweis auf das mögliche Kälteempfinden durch austretendes Treibgas sinnvoll. Mich erinnert das ja so ein bisschen an Milchschaum für Kaffee. Wenn man damit Latteart machen möchte, dann muss der ja auch eine andere, etwas dünnere Konsistenz haben als der klassische deutsche Milchschaum, der so fest ist, dass man ihn löffeln kann. Ich mag ja den ersteren lieber. Bevor wir jetzt aber schon wieder abdriften, sprechen wir noch über unser letztes Thema heute. Das kann einem beim Milchaufschäumen ja auch passieren. Brandwunden. Ich habe die letzten 2 Wochen sehr viel Tee getrunken und meine Teekanne ist schon ein paar Jahre alt. Und ich hatte jedes Mal beim Eingießen Angst, dass sie springt und ich mich verbrühe. Daran sieht man auch, dass ich zu selten Tee trinke. Aber Verbrennungen und Verbrühungen, die passieren schneller, als man denkt. Meist verlaufen sie harmlos. Schwere thermische Verletzungen können aber lebensbedrohlich sein und Betroffene noch lange körperlich und seelisch belasten. Die S2K-Leitlinie Behandlung thermischer Verletzungen bei Erwachsenen wurde nun umfassend aktualisiert und an den heutigen Versorgungsstandard angepasst. Sie richtet sich vor allem an die präklinische und klinische Behandlung, liefert aber auch für die Beratung in der Apotheke wichtige Impulse. Die Leitlinie behandelt klassische Verbrennungen und Verbrühungen und berücksichtigt darüber hinaus auch Sonderformen wie Stromunfälle, chemische Verletzungen sowie Explosionsverletzungen und thermomechanische Kombinationsverletzungen. Ziel der Leitlinie ist es, interdisziplinäre und praxisnahe Standards von der Erstversorgung über die Therapie bis hin zur Nachsorge festzulegen. Federführend entwickelt wurde sie von der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin, der DGV, unter Beteiligung zahlreicher Fachgesellschaften. Im Alltag überwiegen oberflächliche und kleinflächige Verbrennungen. Schwere Brandverletzungen sind insgesamt selten, gehen jedoch mit einer deutlich erhöhten Morbidität und Mortalität einher. Denn bei großflächigen Verbrennungen kann sich eine sogenannte Verbrennungskrankheit entwickeln. Dabei handelt es sich um eine systemische Reaktion des Körpers, die mit massivem Flüssigkeitsverlust, Entzündungsprozessen und Kreislaufstörungen einhergeht. Die Behandlung einer Verbrennung richtet sich nach Ausdehnung und Tiefe der Verletzung. Die Tiefe, Ausdehnung und Lokalisation der Verletzung entscheiden darüber, ob eine Selbstmedikation vertretbar ist oder ob eine ärztliche Abklärung erfolgen sollte. Die Leitlinie weist auf das ABCDE-Schema hin, das aus der Notfallmedizin kommt. A steht für Airway, also Atemwegssicherung, Atemwege prüfen und sichern, bei Hinweis auf ein Inhalationstrauma frühzeitig an eine Intubation denken. B steht für Breathing, also Atmung, Atmung beurteilen, Sauerstoff verabreichen und bei Bedarf eine lungenprotektive Beatmung einleiten. C steht für Circulation, also Kreislauf, Kreislaufsituation stabilisieren und frühzeitig eine gezielte Volumentherapie beginnen. D ist dann Disability, der neurologische Status, so wird es übersetzt, Bewusstseinslage und neurologischen Status kontrollieren. Das umfasst dieser Punkt. Und last but not least, E, Exposure und Environment, Entkleiden oder Umgebung, Körper vollständig inspizieren, gleichzeitig konsequent auf Wärmeerhalt achten. Im weiteren Verlauf rücken bei schweren Verbrennungen vor allem die Flüssigkeitstherapie, eine kontinuierliche intensivmedizinische Überwachung und die Behandlung möglicher Inhalationsschäden in den Fokus. Die Leitlinie spricht sich ausdrücklich gegen eine vorbeugende Gabe systemischer Antibiotika aus. Stattdessen werden aufmerksame klinische Beobachtungen und gezielte mikrobiologische Untersuchungen empfohlen, um bei Bedarf frühzeitig reagieren zu können. Bei tiefen Verbrennungen sind chirurgische Maßnahmen oft unvermeidlich. Dazu gehört die frühzeitige Abtragung nekrotischen Gewebes, Hauttransplantation sowie rekonstruktive Eingriffe. Diese erfolgen meist mehrstufig und individuell angepasst. Die überarbeitete Leitlinie misst der Nachsorge und Rehabilitation einen höheren Stellenwert bei. Eine wichtige Rolle spielt die Physiotherapie, die dazu beiträgt, die Beweglichkeit zu erhalten und Kontrakturen vorzubeugen. Ein zentraler Baustein der Nachsorge ist das strukturierte Narbenmanagement. Dazu gehören unter anderem Drucktherapie, Silikonbehandlungen sowie konsequenter UV-Schutz mit hohem Lichtschutzfaktor, besonders in der frühen Phase der Narbenreifung. Auch die psychosozialen Folgen schwerer Verbrennung sollten nicht unterschätzt werden. Die Leitlinie hebt daher die Bedeutung psychologischer Unterstützung ausdrücklich hervor. Und ihr habt es gemerkt, die Leitlinie richtet sich natürlich primär an die klinische Versorgung und weitere Therapieberufe. Aber auch für die Apotheke ergeben sich zahlreiche praxisrelevante Aspekte, beispielsweise wann die Selbstmedikation möglich ist und wann eine ärztliche Versorgung erforderlich ist. Ein weiteres bedeutendes Feld ist die Narbenpflege. Hier begleiten PTA Betroffene oft über Monate hinweg und können zu geeigneten Produkten sowie konsequentem UV-Schutz beraten. Also für uns nochmal der Schnelldurchlauf. Kühlen mit Maß, also kurzzeitiges Kühlen mit Leitungswasser kann sinnvoll sein, aber kein Eis verwenden und keine großflächige oder zu lange Kühlung durchführen, um eine Unterkühlung zu vermeiden. Verbrennungen sollten regelmäßig neu beurteilt werden. Die Tiefe einer Verbrennung kann sich in den ersten Tagen verändern, daher sind Verlaufskontrollen wichtig. Antibiotika sollten nicht prophylaktisch eingesetzt werden. Systemische Antibiotika werden nicht routinemäßig empfohlen. Bei Verdacht auf Infektionen erfolgt eine gezielte Diagnostik und Therapie. Dann wichtiger Punkt, Wärmeerhalt beachten. Brandverletzte kühlen schnell aus. Wärmeerhalt ist ein zentrales Element der Erst- und Weiterbehandlung. Früh sollte an Narben gedacht werden. Narbenprävention beginnt möglichst früh. Die Punkte, die wichtig sind, Drucktherapie, Silikonprodukte und konsequenter UV-Schutz. Und die psychische Belastung sollte angesprochen werden. Schwere Verbrennungen können psychisch stark belasten. Das aktive Ansprechen und gegebenenfalls Weitervermitteln ist Teil einer ganzheitlichen Versorgung. Also, vor allem im Bereich Nachsorge kann die Apotheke erheblich positiven Einfluss haben. Gut, wenn man sich auskennt. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Danke, dass ihr da wart und mir meinen zweiwöchigen Ausfall verziehen habt. Ich wünsche euch jetzt eine zauberhafte und sonnige Woche. Bei uns in Berlin ist es sehr sonnig, ich hoffe bei euch auch. Und wenn ihr mögt, dann geht's hier nächste Woche weiter. Ich werde mich so schnell nicht nochmal erkälten, sage ich jetzt und klopf auf Holz. Bis dahin, gehabt euch wohl.